Gespräche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Über das Spielleiten, das schwarze Auge und Schätzen. Folge 50. Spielen oder Spielleiten? Der zweite Teil.
Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge der Meistergespräche. Heute setzen wir unsere Reise in das Universum der Frage Spielen gegen Spielleiten fort. Der zweite Teil, wo wir wieder mal in bzw. mit Unterstützung von dem lieben Philipp alias Edelgeboren Grimm vom See diese Frage beleuchten wollen. Aber natürlich ist nicht nur Philipp der einzige Mutige, der sich hierher traut. Denn ich habe es auch hierher geschafft, zusammen mit Josi. Hallo Josi, schön, dass du da bist.
Grüße.
Und natürlich Daniel, schön, dass du wieder dabei bist.
Hallöchen.
Und dann, ich habe es schon gesagt, Philipp alias Grimm vom See, mit oder ohne Besen. Immer gern gesehen.
Hallo.
Der räumt hier den Podcast mal auf. Ja, wir hatten ja jetzt schon den Teil.
Ordentlich durchgefegt werden.
Genau. Was? Ach, durchgefegt.
Durchgefegt, ja. Okay. Ja. Hier liegen ja alle Stühle durcheinander. Die müssen jetzt erstmal wieder aufgestellt werden.
Ja.
Ich komme bei jedem persönlich vorbei und stelle eure
Stühle. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei mir.
Dankeschön, immer. Voll nett von dir.
Voll nett. Voll gerne. Also. Teil 1 hatten wir ja schon hinter uns gebracht, deswegen geht es heute wieder um Spielen gegen Spielleiter sein. Gegen benutzen wir nur in der dialektischen Form. Das hat nicht das deutsche Wort falsch benutzen, damit kriege ich von Daniel schon Ärger hier. Dialektisch.
Ja, wurde schon hellhörig gerade.
Ja, du hast schon so geguckt, dachte gleich, saust mir das Lineal auf die Finger runter, so wie früher. Ja, okay. So, die erste Frage, die ich habe zu diesem Thema. Wenn man Spielleiter ist oder gewesen ist, spielt man als Spieler anders, beziehungsweise leitet man anders, wenn man schon gespielt hat? Also, und wenn ja, wie? Und ist das gut oder schlecht?
Ich glaube, ich merke bei den wenigen Gelegenheiten, als ich dann Spieler war, dass ich tatsächlich so ein bisschen bewusst mehr Bälle an den Spielleiter schon zurückgespielt habe oder mehr Möglichkeiten gegeben hatte für den Spielleiter zum irgendwie andocken. Also ich glaube, ich habe meine Aktionen irgendwie genauer beschrieben. Ich habe auch gesagt, was mein Charakter vielleicht gerade denkt, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gewesen wäre. Aber also ich habe gemerkt, ich habe dann anders gespielt. Ich habe dann auch mehr, also jetzt nicht nur figurenzentriert gespielt, sondern ich habe dann schon quasi auch für den Spielleiter. Hä, wie soll ich das beschreiben? Ich glaube, ihr versteht, was ich meine, gell?
Breiteren Fokus
so? Oder ja, es war einfach irgendwie mehr so, mir war klar, als ich in solchen Situationen war, dass wenn die Spieler irgendwie so an einen toten Punkt gekommen sind oder jetzt nicht mehr gewusst haben, was sollen sie machen, oder wenn du jetzt schon gemerkt hast, du hast jetzt eine Situation oder eine Szene schon so ausgespielt, dass jetzt quasi so auf einmal kam das Gespräch, also es wurde auf einmal so still, keiner wusste, wie soll es weitergehen, du hast als Spielleiter nicht genau gewusst, kommt jetzt von denen noch irgendwas, wollen die noch irgendetwas machen oder solltest du jetzt den nächsten Impuls irgendwie reingeben, und ich habe halt als Spieler einfach dann gemerkt, ich spiele irgendwie ein bisschen mehr dem Spielleiter schon die Bälle zu.
Ja, ich denke so, also du warst nicht nur Schauspieler, sondern auch so ein bisschen Co-Autor der Szene.
Ja, so ein ganz kleines bisschen, ja.
Ich finde die Frage pauschal schwer zu beantworten, weil ich würde sagen, jedwede Erfahrung ist erstmal besser. Es kommt darauf an, wie man sie nutzt. Das ist eigentlich was Josi normalerweise sagen würde. Aber ich finde, also ich habe schon SpielerInnen erlebt, die auch Spielleiter sind und waren, die dann das gemacht haben, was Daniel gesagt hat, wo ich gemerkt habe, okay, die haben einen anderen Blick auf die Sache. Oder eben, und da gab es dann so Hierarchie-Hackeleien, die dann auch ein bisschen widersprochen haben und gesagt haben, das sollte man aber so nicht machen oder ich weiß das anders oder dies und jenes oder so ist es nicht. Und da finde ich halt, kommt es einfach auf die Einstellung an, auf die Attitude, die man hat, ob man die Hierarchie akzeptiert. Und ich meine damit nicht gut oder schlecht, sondern wer trägt die Verantwortung? Also ich finde den Vergleich, der hinkt jetzt. Und sorry, dass ich jetzt über triviale Sachen rede, aber wir haben bei uns in der Firma, wo ich arbeite, ich sage jetzt nicht, was das ist, manchmal den Fall, dass ich der Vorgesetzte bin an dem Tag und die Leute, die dann unter mir arbeiten, unter mir, sind dann auch Vorgesetzte, aber es gibt halt keine anderen. Und da hast du entweder Leute, die sagen, ja, ich mache heute ein paar Juffi, das finde ich auch gut so. Wie willst du den Kaffee trinken? Auf Deutsch. Und andere können das nicht haben. Und ich glaube, das kennt jeder. Und ich finde, das ist halt das Entscheidende. Was machst du damit? Nutzt du es zum Guten oder zum Schlechten quasi? Im Schlechten, in Anführungszeichen, dass du sagst, ich bin zwar Spieler, aber ich gucke dem Spielleiter auf die Finger und ich reiß die Kontrolle an mich oder sag, nee, das geht so nicht oder das kannst du so nicht machen. Oder zum Beispiel auch so, die Regel funktioniert so nicht oder auch so. Also da, ich glaube, davon hängt es ab. Ist Case to Case. Was sagt ihr dazu?
Ja, jetzt denke ich gerade so, ich glaube, das ist als Spieler echt schwierig. Also man muss sich dann zurückhalten, wenn man die Regeln besser kennt als der Spielleiter oder die Spielleitung. So.
Ja, sollte nicht der Fall sein eigentlich, aber ja. Hast du das schon mal erlebt? Beziehungsweise
nee,
das bei mir so, oh Gott, jetzt kommt drauf, du lachst ruhig.
Bei dir kann das gar nicht sein. Nee.
Doch, das kann auch sein, ja. Ja, aber.
Nee, aber das hört man ja immer mal wieder, dass jemand irgendwie, oder also man hört immer mal wieder von schlechten Beispielen. Also ich habe es jetzt selber nie erlebt, zum Glück, aber dass halt ein Spieler oder eine Spielerin die Spielleitung kritisiert, weil sie sagt, nee, so steht's aber nicht in den Regeln. So, ich kann dir genau die und die Seite sagen und ja, ich beharre jetzt darauf, dass ich das machen kann, weil so steht's in den Regeln und nicht so, wie du das sagst.
Wie siehst du das als Spieler? Ist das No-Go oder könnte man auch argumentieren, ja, aber man sollte sich auch als die Regeln halten als Spielleiter? Also, fällst du als Spieler? Also, wo ziehst du da die Grenze? Weil teilweise, Josi hat es, glaube ich, letzte Folge erwähnt, wenn man jetzt als Spielleiter die Regeln auch gar nicht kennt oder ändert. Ich meine, irgendwo ist ja auch was dran, wenn man als Spieler vielleicht sagt, du, ey, ich habe meinen Charakter so aufgebaut und ich werde jetzt nicht ohnmächtig oder hey, ich mache doch jetzt Schaden oder hey, ich darf doch jetzt zaubern. So steht es in den Regeln. Und wenn der Spielleiter sagt, nö, ich bin der Spielleiter, also ich schieße jetzt natürlich einen brennenden Ball zu, Philipp, aber das ja. Würde mich jetzt mal interessieren. Wie siehst du das? Würdest du dann, also gibt es bei dir auch einen Punkt, wo du sagst, ja, da würde ich trotzdem sagen, geht so nicht?
Ich würde es, glaube ich, ich würde vielleicht sagen, dann müssen wir mal einmal unterbrechen und dann muss ich mit der Spielleitung mal eben einzeln sprechen. Ich würde das nicht am Tisch ausdiskutieren wollen.
Okay.
So, also entweder, ich hätte jetzt gesagt, wenn es nicht so was Dramatisches ist, dann bespreche ich das erst nach der Spielrunde mit der Spielleitung. Und wenn es was Dramatisches ist, dann würde ich vielleicht sagen, können wir mal eben eine Viertelstunde Pause machen. Ich muss jetzt so reden, aber dass alle wirklich das mitkriegen, weil man führt ja auch so ein bisschen dann die Spielleitung vor und das will man ja eigentlich nicht.
Sehr demütig, aber ja, stimmt. Ich meine, der Tipp bei Regelfragen, sich das aufzuschreiben und im Anschluss anzugucken, ist ja so ein ganz klassischer, dass man halt am Tisch das einfach irgendwie regelt und dann später guckt, aber ja. Danke, Philipp. Ja, Daniel, Josi, was sagt ihr dazu? Habt ihr noch was?
Ich habe tatsächlich noch ein Beispiel für die andere Seite quasi. Das habe ich auch mal erlebt. Ich selbst war Spielerin und habe einen anderen Spieler erlebt, der das erste Mal gespielleitet hat. Und ich habe vielleicht auch durch diese Erfahrung von beiden Seiten gespürt, dass er in dem Moment gerade unbedingt seinen NSC spielen wollte. Also er hat den mehr gespielt, als es für einen NSC, ich sag mal, nötig gewesen wäre. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also er war mehr im Vordergrund als die Charaktere der Spieler. Er war der, der alles konnte, egal was es war, der schon tausende Jahre alt war und sonst was. Und da dachte ich mir so, du bist gerade kein Spieler. Also das kann ich mir vorstellen, wenn man Wert darauf legt, einen ganz bestimmten Charakter zu spielen und den darzustellen und selbst der Held zu sein, liegt es vielleicht nahe zu denken, hey, wenn ich allmächtiger Spielleiter bin, kann ich das machen. Aber darum geht es nicht im Spielleiten, meiner persönlichen Meinung nach. Und da, also für mich geht es darum, den Spielern da die Fläche zu geben oder den Charakteren und die in ein Spotlight zu heben. Natürlich darf man mit seinen NSCs auch mal schöne Situationen erzeugen oder haben, aber eigentlich geht es mehr um die Heldengruppe, meiner persönlichen Meinung nach. Und da sollte man sich vielleicht vorher entscheiden oder Gedanken zu machen.
Ich denke, Ja, also ich denke, es kommt, das klingt jetzt so abgedoschen, ich denke, es kommt so ein bisschen auf die Situation drauf an. Einmal, wie gut bist du mit den Spielerinnen vertraut? Was habt ihr für einen Umgang miteinander? Und dann ist halt die andere Frage, ist es jetzt tatsächlich irgendwie so eine kleine Regel, wo du denkst, ach, eigentlich ist es egal, oder ist es jetzt, Handy, wie du gesagt hast, ist es jetzt vielleicht irgendwas, was wirklich tatsächlich für diesen Charakter wichtig ist? Da fällt mir jetzt gerade auch ein Beispiel bei mir ein, wo ich hatte vorhin gesagt, ich kenne alle Regeln auswendig, sagen wir mal so, ich kenne die meisten Regeln auswendig, aber ich hatte auch schon mal das, oder den Fall, dass jetzt gerade bei den neuen Kids, die das jetzt anfangen wollen, dass da ein Krieger gefragt hat, ja, wissen das, wenn ich jetzt ein Schild in die Hand nehme? Und dann hatte ich tatsächlich gesagt, okay, das müsste ich jetzt auch nochmal tatsächlich durchlesen. Ich hatte auch mal in einer DSA-Session vor vielen Jahren auch den Fall, dass jemand gesagt hat, ja, ich nehme jetzt aber so ein Schild in die Hand, wie ändert sich denn das jetzt mit Attacke, Parade oder Rüstung überhaupt? Und dann habe ich auch gesagt, also bevor ich jetzt ewig nachlese und wir jetzt unterbrechen, wäre es okay, wenn wir es jetzt einfach mal so Pi mal Daumen machen und dann war es auch in Ordnung. Ja, aber ich denke auch, wenn es jetzt wirklich irgendwie so ein Spieler ist, der halt so ein, ich weiß nicht, so ein Pfennigfuchser ist, ja, und dann so ein Powergamer und es geht halt wirklich nur ums Recht haben, ich weiß nicht, ob das dann etwas ist, wo ich sage, okay, da möchte ich gerne weiterhin Spiel leiten. Ja, also wenn es wirklich nur um dieses Recht haben geht, das ist dann halt nicht so meine Art von Spiel. Da würde ich dann, wenn sich das so herauskristallisiert, dass es irgendwie so Schwierigkeiten gibt, ich glaube, da würde ich dann tatsächlich sagen, dann bin ich vielleicht jetzt halt nicht so ganz der Spielleiter, den du brauchst oder so. Das, ja. Mhm. Okay, aber ich hatte das jetzt wirklich noch nie so extrem.
Nee.
Ja,
Philipp.
Da muss ich gerade wieder an Brettspiele denken. Ich bin halt auch sehr großer Brettspieler. Da kann man ja auch Quarterbacken, heißt es in manchen kooperativen Spielen, dass man dann als erfahrenster Spieler eigentlich fast alle Rollen am Tisch spielt und die anderen fast nur noch zuschauen. Ein sehr gutes Beispiel ist zum Beispiel Pandemie, das Brettspiel. Da muss man sich echt zurückhalten, so. Und ich kann mir das vorstellen, dass man als Spielleiter das auch erstmal, ja, sich vielleicht zurückhalten muss, wenn man dann in die Spielerrolle schlüpft.
Doch, auf jeden Fall. Das muss man. Ich höre aber raus, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dass das nicht per se daran liegt, ob ein Spieler Spielleiter ist oder ein Spielleiter auch Spieler, sondern einfach nur, ob die Grundeinstellung stimmt, was man am Tisch jetzt gerade machen will. Weil in allen euren Beispielen oder auch in meinem eigenen, das hat da eher mit dem Umstand nichts zu tun, sondern was man damit macht. Also ob man jetzt irgendwie sabotiert oder nicht. So, ich glaube, deswegen würde ich die Frage erstmal so beantworten, dass das pauschal nicht der Fall ist, dass ein Spielleiter, der auch Spieler ist und umgekehrt, dass das besser oder schlechter ist. Da das Potenzial zu beidem und ja, also ich weiß nicht. Deswegen glaube ich, ja, kann man nur so beantworten. Ist so eine Nicht-Antwort, aber im Endeffekt finde ich, hängt es davon ab. Ich habe eine Frage an euch. Philipp, du hattest das letztens, du hast den Charaktertod erwähnt. Und das ist eine Frage, die mich ein bisschen nachdenklich macht und auch wehmütig möchte ich gar nicht sagen, aber kann man als Spielleiter überhaupt mit der Intensität das nachempfinden, in der Welt zu sein, wie ein Spieler, der das durch seinen Spielercharakter erlebt? Weil man ist ja immer ein bisschen, schwebt ja über allem und man kann auch NPCs erschaffen, aber trotzdem blickt man ja so hinter die Kulissen und da frage ich mich, ne? Zuschauer, Schauspieler, Regisseur, wer nimmt es denn intensiver wahr? Und anders ist es auf jeden Fall, aber kommt man überhaupt so tief rein wie ein Spieler, der jetzt wirklich sagt, es geht um das Leben meiner Figur oder um das Leben des NPCs, den ich schützen will oder um das Königreich? Oder ist man so als Spieler da verdammt immer so ein bisschen außen vor zu sein? Wie seht ihr das?
Ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass man als Spielleiter außen vor ist. Auch nicht, dass man über dem Ganzen schwebt, um es mal so zu sagen, sondern man geht nicht durch die Welt, man ist die Welt, wenn man Spielleiter ist. Man ist das Rauschen in den Blättern im Wald und man ist die Stimme, die jemand im Unterholz flüstern hört. Man ist auch jeder einzelne Verkäufer auf dem Marktplatz. Man ist die Steine der Mauer, der Burg, die man gerade erklimmen möchte. Man ist diese ganze Welt und da kann man nicht anders als dazugehören, wenn man sich darauf einlässt, das komplett zu sein für die Spieler. Meiner Meinung nach.
Ja.
Da bin ich tatsächlich komplett anderer Meinung.
Ja, ich auch. Dann lass
hören. Ich denke, also im Prinzip hat Josie das ja jetzt gerade so richtig schön dargestellt und das ist bei mir lustigerweise genau, löst es bei mir eigentlich genau das Gegenteil aus. Also ich meine, du als Spielleiter bist ja die Umgebung, aber dir widerfährt ja nichts in dem Sinne so unmittelbar wie einem Charakter. Ja, ich meine, ein Charakter ist dann der Gefahr ausgesetzt. Ein Charakter muss um sein Leben fürchten. Ein Charakter muss versuchen, dieses Schloss zu knacken oder was auch immer. Ja, ein Charakter kriegt auch Wunden ab. Ja, und ich glaube, dass das als Spieler schon nochmal wirklich intensiver ist, weil es geht ja da wirklich um seinen Charakter. Und wir als Spielleiter, wir können ja, wenn es sein muss, so wie auch bei diesen alten James-Bond-Filmen, du hast dann halt, wenn die 10 Bösewichte nicht reichen als Kanonenfutter, hast du halt einfach nochmal andere 10 Bösewichte, die halt aus den anderen Tunneln kommen und dann die Leute bedrängen. Also von daher, ich glaube schon, es ist mitreißender und intensiver als Spieler durch die Augen dieses Charakters, den sie verkörpern.
Ja.
Josie setzt schon so Gegenmeinung an.
Nee, ich lasse euch anderen erstmal.
Ich finde zum Beispiel schon, dass es eine Distanz hat, zum Beispiel jetzt, um auf die Schwafelhelden zu kommen. Ich spoiler jetzt was über den Strom des Verderbens. Also wer da noch nicht ist, einmal kurz weghören, ausmachen, vorspulen, was auch immer. Dort stirbt ja ein wichtiger NPC, nicht wichtiger, aber ein NPC, der ja sehr beliebt war, auch bei den anderen SpielerInnen. Ne, Philipp, du weißt ja jetzt, wer.
Ja, auch ich weiß, wen.
Und das hat ja wirklich teilweise euch getroffen, also besonders Nalle zum Beispiel und mich gar nicht. Weil ich halt, ja, aber weißt du, weil ich habe die halt erschaffen und ich kann sie ja auch einfach ausschalten. Nein, aber ich meine, ich habe das die ganze Zeit als Story-Element gesehen und dachte, okay, ich finde das gut, dass euch das bewegt, weil jede Energie, also ich würde jetzt nicht forcieren, dass eure Lieblings-NPCs alle sterben, aber ich habe gedacht, okay, das ist gute Bewegung, gute Energie, gutes Invest von euch. Und das finde ich eher positiv, auch wenn ihr mir das leid tut. Aber dass sie gestorben ist, finde ich, ist mir egal. So, also ist ja nicht schlimm, weil sie hat ja ihren Zweck erfüllt. Und da habe ich auch gedacht, ja, das zum Beispiel geht mir dann halt ab. Habe ich ja also gerade gesagt. Das finde ich auch nicht schlimm. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Spielercharakter sterben würde, das fände ich ganz schlimm. Aber zum Beispiel, ich könnte niemals einen NPC nachtrauern, weil ich die Entscheidung ja treffe, dass sie stirbt, immer. Also ich kann das ja immer verhindern. Also wenn jetzt zum Beispiel Kapitän Ulfaran kann nur sterben, wenn ich das möchte. Und wenn ich das nicht wollen würde, würde es nicht passieren. Und das heißt, ich kann per se niemals empfinden, oh nein, Kapitän Ulfaran ist gestorben. Wie scheiße denn ist das denn? Weil ich weiß ja, das ist ja auf meinem Mist gewachsen. Versteht ihr, was ich meine? Also ich kann ja nie davon überrascht werden, weil ich würde es ja sonst einfach wegfatschen, dass er stirbt.
Kennt ihr den Comic oder den Film The Watchmen?
Nee.
Da gibt es halt einen Charakter, Dr. Manhattan, der hat genau das, was du jetzt gerade sagst, so dass er sich auch so fremd fühlt, weil er halt einfach so übermächtig ist, also göttliche Kräfte hat. Ihm wird dann was in die Schuhe geschoben und deswegen distanziert er sich dann von allem. Irgendwie, da muss ich jetzt gerade dran denken. Ein sehr guter Film.
Mir fällt, Henny, gerade zu dem, was du gerade gesagt hast, da habe ich auch eine Gegenmeinung dazu. Ich schieß heute gegen
alle. Du hast gegen alle Meinungen eine Gegenmeinung. Oh
Gott, ey. Ja.
Midlife-Crisis.
Ach Gott, ja, aber absolut, nein, Quatsch. Aber ich musste gerade an eine Begebenheit denken, wo ich tatsächlich, obwohl es die Spielerin nicht wusste, habe ich das Schicksal eines NPCs in ihre Hände gelegt. Und zwar war das ein NPC, den habe ich früher gespielt. Das war ja so mein absoluter erster ganz großer Charakter, meine ganz große Liebe seit über mehreren Jahrzehnten, meine schwarze Magierin Mara, die ja dann zu einem NPC umfunktioniert wurde für die Jugendgruppe, für die Borborad-Kampagne. Da gab es dann tatsächlich, also ich hatte dann als Spielleiter irgendwann mal so die Überlegung, ja okay, ich weiß jetzt so ungefähr, was aus meiner Schwarzmagierin und ihrer Familie und so weiter geworden ist. Ich hätte jetzt eigentlich nichts dagegen, wenn sie abtritt und ein Ende hat, ein dramatisches Ende, also das heißt auch ein Charaktertod. Und da ich mich aber nicht durchringen konnte, das zu entscheiden, hat eine Spielerin unbewusst diese Entscheidung getroffen, weil eine Spielerin hatte halt einmal, stand vor der Entscheidung, lässt sie sich von einer äußerst zwielichtigen Gestalt zu einer besseren Kämpferin ausstatten? Und da hatte ich schon im Prinzip im Kopf, wenn sie sich zu einer Kämpferin ausbilden lässt oder trainieren lässt, dann wird sie später bei dieser Rettungsszene es schaffen, meine mageren Mara zu retten. Wenn sie sich dagegen entscheidet, wird sie es dann bei dieser Szene nicht schaffen, weil da halt einfach die Fähigkeiten fehlen. Und die Spielerin hat dann, ohne es zu wissen, dieses Angebot ausgeschlagen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann hast du mir jetzt die Entscheidung abgenommen. Da wird euch jetzt halt leider einer von euren Lieblings-NPCs verlassen müssen. Und so habe ich das dann eingefädelt. Mit reinem Gewissen. Aber mit ganz viel Tränen in den Augen.
Echt? Okay. Aber das war natürlich auch, das war eine Figur, die du vorher gespielt hast?
Ja.
Okay. Das ist aber vielleicht auch nochmal was anderes. Aber ja, ja. Verstehe.
Okay, aber okay. Sonderfall, ich gebe es zu, aber...
Nein, aber ist gut. Vielleicht liegt es auch einfach, vielleicht bin ich einfach innerlich so abgestumpft, dass es jetzt, ich denke, das ist ganz normal und alle so, nein, du bist nicht normal. Nee, okay, alles klar. Verstehe schon.
Ich glaube, das sind teilweise einfach unterschiedliche Herangehensweisen. Also ich brauche zum Beispiel diese Verbindung auch zu den NSCs, wenn ich leite, wenn die jetzt häufiger vorkommen. Und dann habe ich da auch die Überraschung immer noch, selbst wenn ich die nur mal kurz anspiele, dass die sie plötzlich andere Dinge tun, als ich geplant hätte oder so. Also ich lasse denen trotzdem noch ihr Eigenleben. Die können immer noch Dinge tun, die mich selbst überraschen als Spielleiter. Ich lasse mich mehr darauf ein. Das möchte ich euch gar nicht unterstellen, dass ihr euch nicht darauf einlasst. Es ist mehr dieses, ich gucke halt mal, was passiert. Ich plane ja nicht jeden Schritt meiner NSCs durch, sondern ich schau mal, ich mache ein Spielangebot, auch für die Welt, und mal gucken, was die Spieler draus machen, was ich draus mache. Und dann gucken wir mal einfach, wie sich das Ganze entwickelt, und lasse auch viele Dinge offen, ohne zu sagen, ich möchte gerne in einem Jahr oder in der Stadt da und da angekommen sein von der Storyline. Das ist mir da einfach gar nicht so wichtig.
Aber das ist ja dann auch so die Tendenz zu den One-Shots. Meinst du, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass du...
Tatsächlich gar nicht mal.
Oder okay.
Nee, also ich dachte jetzt gerade eher an meine Kampagne, die ich über 3 Jahre geleitet habe. Also auch da hätte ich in unterschiedlichen Städten unterschiedliche Dinge. Ja, es sind auch bestimmte Sachen passiert in der Welt, aber entweder haben die Leute es mitbekommen oder eben nicht. Und das galt für meine NSCs genauso. Und es kann auch sein, dass ein wichtiger NSC gestorben ist, ohne dass die Spielergruppe den jemals kennengelernt hat. Aber, also, vielleicht eine andere Herangehensweise.
Ich weiß nicht. Also ich empfinde meine NPCs tatsächlich eher so im Zusammenspiel und Reaktionen mit den SpielerInnen nur als lebendig. So ansonsten nicht so richtig. Außer wenn die miteinander reden, dann schon. Aber da muss ich mal aufpassen, dass das nicht zu weit geht. Ja, gut. Sollen wir mal eine Frage weitergehen?
Oh ja.
Was haltet ihr von diesem Konzept? Ich habe das noch nie erlebt. Ich kenne das nur vom Möhrensagen. Rotierende MeisterInnen oder SpielleiterInnen in einer Gruppe. Habt ihr das schon mal erlebt? Und wenn ja, was sind eure Erfahrungen? Und wenn ihr es nicht erlebt habt, müssen wir leider jetzt das machen, dass wir in Theorie drüber sprechen. Schade, aber geht nicht anders. Wie seht ihr das? Also wäre das was für euch? Habt ihr das schon mal erlebt? Oder Philipp, wie siehst du das als Spieler? Gibt es ja so rotierende Meister. In manchen Gruppen. Habt ihr da eine Meinung zu?
Ich habe es bisher auch nur quasi gehört, also wirklich so rotieren. Also ja, wir haben rotiert mal tatsächlich, aber dann hat halt jeder einfach sein eigenes System geleitet. Also das war jetzt nicht, dass wir alle zusammen irgendwie uns auf ein System geeinigt haben, sondern wir haben auch Homebrew-Systeme gespielt. Da hat halt ja, jeder mal auch einen One-Shot sozusagen geleitet. Also quasi habe ich das sogar schon mal mit wechselnder Leitung gemacht.
Und wie hast du das wahrgenommen?
Es war halt ja unberechenbar, weil du wusstest halt nicht, wie sind die anderen, also als Leitung so. Also konnte man sich nicht so gut darauf vorbereiten. Dann hat man sich halt selber auf die Leitung dann noch vorbereitet und überlegt, wie kann man es machen und so. Und da die Regeln aber ziemlich regelarm waren dann, also da habe ich auch, ich weiß nicht, woran mich orientiert habe, ob ich an Aborea, glaube ich, habe ich sozusagen, glaube ich, als System genutzt damals. Und ja, dann hatte ich halt eine kleine Welt erschaffen und in dieser Welt haben wir einen One-Shot gespielt. Und ja.
Also okay, aber es war positiv. Es ging dann.
Ja, es war positiv. Also ich fand's gut. Ja.
Ich habe das bisher noch nicht erlebt mit den wechselnden Spielleitern. Ich weiß, dass es in Fate eine Regel gibt, dass man mit der Ausgabe eines Fate-Punktes für 5 Minuten als Spieler die Spielleitung übernehmen kann. Das ist eine der Regeln, die ich grundsätzlich nicht ausspiele, die ich nicht zulasse, weil für mich persönlich entweder entscheidet man sich dazu, für diese Sitzung Spieler zu sein oder Spielleiter zu sein. Und das wäre selbst mir zu viel Chaos. Und wer mit mir Fate gespielt hat, auch in Chaos-Runden, in Crossover-Runden, weiß, dass ich Chaos sehr gerne mag, aber, da kommt man aber, das dann doch nicht.
Wie wäre das denn, wenn du halt diese Regel doch integrieren würdest? Würdest du dann den Charakter übernehmen für denjenigen, der in die Spielleitung geht?
Nee, also der spielt sich selbst weiter plus dann Spielleiter zu sein quasi.
Aber das ist ja dann ein Interessenskonflikt, würde ich sagen. Irgendwie.
Ich sage, ich mag die Regeln.
Wenn ich mich an meine Ur-DSA-Gruppe zurückerinnere, so Mitte 90er Jahre bis Anfang der 2000er, da war es dann auch tatsächlich so, nachdem ich ja relativ lange geleitet hatte, dass dann zwei andere Spieler dann tatsächlich gesagt haben, hey, ich möchte auch mal Spielleiter sein. Ich habe das damals, anders als heute, da war ich, glaube ich, noch einfach irgendwie so ein bisschen flexibler. Ich habe mich da eigentlich tatsächlich gefreut, dass ich dann mich wirklich mal auf meine Schwarzmagierin einfach konzentrieren konnte. Also ich fand das damals eine sehr willkommene Abwechslung. Es hatte leider jedes Mal mit den zwei Spielleitern etwas unglücklich geendet, weil der eine Spielleiter, der hieß auch Daniel, der hatte sich einfach ein Abenteuer aus meinen Abenteuerbänden gezogen. Also wir hatten ja damals zusammengelegt, wir hatten dann echt mal so einen Stapel Abenteuer und er hat gesagt, hey komm, gib mir doch mal einfach ein Abenteuer. Und er hat dann per Zufall irgendwas von mir bekommen und hat sich dann halt nachher herausgestellt, dass das halt eben der Auftakt zur Borborad-Kampagne war. Und das war dann natürlich schon etwas, wo ich gedacht habe, oh, okay, der kriegt jetzt also so eine Kampagne per Zufall, verdammt, ja, hätte ich gerne gemacht. Und das andere Mal, als Felix den Spielleiter gemacht hat, der hatte ein riesen Abenteuer geschrieben. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten der da gemacht hat. Und dann hatte er dann irgendwie mittendrin während dieser Kampagne oder während dieses riesigen Abenteuers dann auch andere Interessen entwickelt und hat uns dann irgendwann mal, ja, ganz einfach gesagt, einfach hängen lassen. Also es war jetzt nicht gerade so. Ja, es hat leider etwas unglücklich geendet. Ja, also das Spielen an sich mit anderen Spielleitern war super und ja, wir haben rotiert, es war halt, wie gesagt, ein bisschen unglücklich gelaufen dann am Ende.
Ah, okay.
Was ja jetzt nicht an sich gegen das System mit rotierenden Spielleitern spricht, das war halt bei uns einfach, ja, blöd gelaufen.
Ich habe das noch nie erlebt, möchte ich auch nicht so gerne. Ich kann nur sagen, ich glaube, und das ist jetzt nur so eine Projektion in eine mögliche Zukunft, ich glaube, es wäre gut, wenn man das in einer Spielegruppe macht und jeder, der leitet, ein anderes System hat. Ich glaube, das wäre was ganz anderes, weil dann hast du auch keine Kompatibilitätsprobleme mit Continuity oder auch Ton oder dann killt der andere einen NPC, mit dem du noch was vorhattest oder so, ganz blöd gesagt. Wenn jetzt einer Cthulhu, einer Star Trek und der andere D&D leitet, dann hat halt jeder seinen eigenen Stil und dann passt das, glaube ich, auch. Und dann kann man sich darauf einstellen und dann kommt man sich nicht in die Quere. Ein System leiten, sogar eine Kampagne dann wechseln, finde ich echt tricky. Also, boah, finde ich echt schwierig.
Das ist ein bisschen so das, was die letzten drei Star Wars Filme war.
Genau. Hat ja auch entsprechend gut funktioniert.
Genau.
Spielleiter gewechselt.
Da haben sie auch den Spielleiter gewechselt, genau.
Genau, ja. Gut, ich hätte jetzt mal gerne so eine Highlight-Lowlight-Frage an euch. Wir haben ja jetzt nur einen Spieler hier, aber da musst du halt herhalten für Philipp. Welche Momente in eurem Rollenspiel-Karriere waren für uns als Spielleiter der Moment, wo wir sagten, ja, dafür bin ich jetzt Spielleiter? Ganz großartig. Und als Spieler, wo du dachtest, Philipp, das ist genau das, also da bin ich komplett on par mit dem, was ich eigentlich machen will als Spieler. Finde ich ganz toll. Darum bin ich Rollenspieler. Und die Gegenfrage, die auch kommen muss, in welchen Momenten haben wir uns gedacht als Spielleiter, warum tue ich mir das eigentlich an? Beziehungsweise, ich nenne es mal, warum tue ich mir diesen Scheiß eigentlich an? Oder als Spieler dann eben, wo du gesagt hast, Philipp, was mache ich eigentlich hier, dass ich möchte hier eigentlich nicht mehr Spieler sein oder lieber Spielleiter sein oder was auch immer.
Darf ich mit meinem Lowlight direkt anfangen, wenn das okay ist?
Natürlich.
Also ich habe mal einmal einen Geweihten gespielt, Franziskus, und der hat eigentlich ja, Heilkunde Wunden hatte der meisterlich schon gehabt, ziemlich schnell. So, und ja, dann hatte er aber einmal einen Patzer geworfen bei jemandem, der hätte am Leben bleiben können, ein NPC. Und er hat halt den NPC mit einem Wurf umgebracht. Nachdem wollte keiner der Spieler mehr von diesem besagten Franziskus geheilt werden. Also war mein ganzes Charakterkonzept war dadurch kaputt. So, und dann hat es auch keinen Spaß mehr gemacht, den zu spielen. Und irgendwann habe ich ihn dann auch aufgegeben und bin dann, ja, habe mir dann einen neuen Charakter gesucht.
Wir hätten das damals machen müssen, dass er dann sagte, ich könnte aber noch Giftmörder werden. So gesagt, ja. Einfach mal so Heldentyp ausstreichen und dann Meuchelmörder. Also jetzt passt es. Ja, Franziskus, stimmt. Ach, das war ein Lowlight für dich. Das ist ja schade zu hören. Ja.
Ja, das ist einfach bitter, wenn du dir denkst, du willst einen Heiler spielen in der Gruppe und du darfst niemanden mehr heilen, weil du halt einmal einen schlechten Wurf hattest.
Ja, aber das ist interessant, weil das war ja auch mit mir als Meister und ich hätte aus heutiger Sicht würde ich auch denken, du und ich hätten so ein, das regeln müssen, dass du so ein Minimum Heilerfolg immer hast, dass du die Figur spielen kannst. Weißt du, dass die nicht untergraben wird, so in ihrer.
Ja.
Aber das ist halt, man wird halt älter und weiser. Also zumindest eins von beiden auf jeden Fall. Ja, habt ihr, also Philipp, du kannst auch gerne, wenn du ein Highlight hast, loslegen. Ansonsten kannst du ja nochmal überlegen, was ist mit euch? Daniel, Jussi, Highlights, Lowlights.
Jawohl. Jussi, magst du zuerst machen?
Ja, kann ich gerne. Das erste Highlight ist jetzt keine konkrete Situation, das habe ich tatsächlich schon ein paar Mal erlebt. Das sind Spieler oder Spielerinnen, die das allererste Mal Pen and Paper bei mir gespielt haben. Und nach der Runde kommt von mir dann die Frage, und kannst du dir vorstellen, das vielleicht nochmal zu machen? Und ich habe bisher noch nie ein Nein gehört. Und das ist wirklich ein Highlight für mich, wenn ich so das Gefühl habe, ich darf jemanden bei seinen ersten Schritten im Pen and Paper begleiten. Das ist ganz, ganz toll, das macht wirklich viel Spaß. Und ein Lowlight, mein erster Start in die zweite Runde einer Mittelerde-One-Shot-Kampagne. Das klingt wild, ich glaube, das habe ich sogar schon mal erzählt irgendwann. Ich wollte es eher epischer ansetzen, ein bisschen ernsthafter das Setting. Und ich hatte so viele Charaktere dabei, die das in meiner persönlichen Wahrnehmung völlig veralbert haben. Und das hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Es hat einfach nicht zusammengepasst, das, was ich mir vorgestellt habe, das, was die sich vorgestellt haben. Im Endeffekt hat diese One-Shot-Kampagne relativ schnell ihr Ende gefunden nach wenigen Abenteuern. Das war ein Lowlight, das war nicht so spät.
Ich kann mich jetzt tatsächlich an eine Begebenheit erinnern, als ich, wie gesagt, als Spieler damals in der Bobolat-Kampagne mitgemacht hatte und wir halt eben mit den dotierenden Spielleitern eben gespielt hatten, da bin ich tatsächlich, und das war jetzt auch noch so zu einer Zeit, da hat man sich jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Gedanken gemacht über Rollenspiel, beziehungsweise es war jetzt noch nicht so aufgeklärt, wie wir es jetzt halt hier in dieser Runde machen, aber ich bin dann tatsächlich mit meiner Magierin einfach durch Würfelpech gestorben. Das war frustrierend, weil ich dann wirklich dann so in den Nebenraum gegangen bin und ich war echt einfach sauer. Ich war halt echt einfach wütend, ja, einfach so, dass der Spielleiter gesagt hat, okay, du musst halt diesen und jenen Wurf schaffen. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ja, ich habe es nicht geschafft. Und obwohl ich ja noch, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin von einem Felsen zerquetscht worden oder so. Ich weiß es nicht mehr. Also es war halt irgendwas, wo es halt einfach fatal war. Und da war ich halt echt einfach, also ich war einfach angefressen. Ja, weil ewig gespielt, ich hatte den Charakter mir ja ausgedacht und hatte den, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 3,5 Jahre schon wirklich sehr intensiv gespielt und nachher einfach wegen eines Würfelwurfes sterben, das war schlecht, ja, und auf alle Fälle hat sich dann aber der Spielleiter das dann irgendwie, es war ja irgendwie die Baum, ich glaube, es war Krieg der Magier irgendwas, also irgendwie sowas in die Richtung, und er hat es dann irgendwie über so eine Zeitschleife gelöst, sodass es zumindest hier noch irgendwie in-game logisch gewesen ist, ja, weil er auch gemerkt hat, so, ja, eigentlich kannst du jetzt nicht einfach wegen einem scheiß Würfelwurf hier irgendwelche Spieler abmucksen, es geht irgendwie nicht, ja, wir hatten halt diese Situation auch vorher, glaube ich, so noch nie gehabt, ja, und dann war halt so langsam dieses Bewusstsein da, ja, irgendwie ist es vielleicht doch eine Nummer zu hart, jemanden einfach so zu killen. Ja, das war jetzt so ein Lowlight von mir als aus Spielerperspektive. Und ich glaube, ein Highlight, das hatte ich aber hier schon ein paar Mal erwähnt, war, als meine Jugendgruppe, die dann die Borbolat-Kampagne fortgesetzt hat, als die einen relativ heftigen Glückstreffer gegen ihre gefürchtetste Antagonistin getroffen hatten gegen Megrim. Die hatten ja, ich glaube schon so wirklich, also 2 Real-Life-Jahre ständig gegen Megrim gekämpft. Die war halt immer so irgendwie im Hintergrund, immer ständig irgendwie so ein Schatten, der an ihnen dran klebte. Einmal hatten sie sie dann tatsächlich gestellt und hatten dann dabei so einen Glückstreffer gelandet, dass sie sie dann ausgeschaltet haben. Und da sind die Spielerinnen dann tatsächlich jubelnd vom Tisch aufgesprungen, ja, und konnten es gar nicht fassen. Ja, es war halt ein kritischer Treffer. Mich hat es auch echt überrascht. Ja, Mist, was machst du jetzt? Und einfach sagen. Und es bleibt dir dann als Spielleiter auch nichts übrig, als zu sagen, ja, okay, die geht jetzt halt eben K.O. Ihr habt sie jetzt. Verdammt. Oh nein. Es war total cool, wie die aufgesprungen sind. Das war so cool. Das war echt, aber mich hat's dann auch gefreut. Ja. So wirklich so dieses, oh, endlich mal irgendwie so ein Schritt, ja. Endlich könnt ihr irgendwie Fuß fassen, ja. Irgendwie haben sie es jetzt in der Hand. Das war so für die so wirklich so, oh. Das war echt cool.
Wie schön. Ach, das hört man so gerne. Mein Highlight, also es war eher ein Meta-Highlight, es durfte Werner Fuchs meistern. Cool. Das war natürlich einfach, was soll ich sagen? Der absolute, also allein, dass ich das erleben durfte, hat diese ganze Podcast-Sache schon für mich lohnenswert gemacht. Allerdings natürlich ihr da draußen natürlich auch. Aber das war schon wirklich toll, toll. Das war sehr schön. Lowlight, oh, das war, glaube ich, ein Abenteuer, Zyklopenfeuer, Philipp, erinnerst du dich?
Ja.
Das ist ein Abenteuer, das mir auch gar nicht gut gefällt. Und das habe ich das einzige Mal, wo ich sage, ich habe ein Abenteuer nicht gut geleitet, weil es gibt Abenteuer, da hat es mal nicht geklappt oder es hat nicht so geklickt oder ich habe vielleicht auch den einen oder anderen Fehler gemacht, aber Zyklopenfeuer, muss ich sagen, fand ich von mir selber nicht gut vorbereitet, nicht gut geleitet, nicht klar geleitet und das hat auch nicht gut funktioniert und das war so mein Lowlight, wo ich echt denke, das hätte ich anders machen müssen. So, und das verfolgt mich bis heute. Ich hoffe, wir kommen mit dem Podcast nicht bis zum Zyklopen voll.
Aber wieso? Dann kannst du es doch besser machen.
Das ist mein Nemesis. Das ist wie bei Rocky 4. Das ist Ivan Drago für mich. Oder wie hieß der nochmal? War das Rocky 4 oder 2? Da kommen, bringen die durcheinander. Das darf man. Levana wird es wissen. Levana hat nämlich, kennt sich nämlich mit guten alten Filmen aus.
Ja, ich habe mein Highlight gar nicht gesagt. Also, ja, nee, genau, nee, alles gut. Ja, ich bin echt die ganze Zeit auch im Überlegen, was soll ich denn so als Highlight nehmen? So, weil man hat ja immer wieder Highlights. Aber so Highlight aus dem Podcast ist einfach, natürlich die Szene, in der es geklappt hat, dem Kobold einen Vertrag aufzusetzen, irgendwie, dass ich dann mal kurz ein Schreiberling geworden bin und Makler. Ja, und dann mit B oder P, mit beidem. Das war schon echt, war super. Das hat mich sehr gefreut, diese Szene.
Das ist auch eine schöne Szene gewesen. Ich habe noch eine letzte Abschlussfrage für euch. Seid ihr bereit?
Okay.
Eigentlich ist sie selbsterklärend, wenn man uns zugehört hat, was ihr hoffentlich getan habt, aber wenn ihr in Zukunft nur noch spielen oder leiten würdet, wofür entscheidet ihr euch? Die Frage wird Daniel und mir leicht fallen, Philipp auch, Jusi wahrscheinlich nicht so, aber ja, ich kann nur meistern, ich kann nicht gut spielen, ich bin auch wirklich ein sehr, also wenn jemals da draußen ich jemals euch frage, ob ihr mit mir spielt und ihr wollt meistern oder Spiel leiten, dann kriegt ihr jetzt keine Angst, aber ich lasse mich nicht gern von anderen meistern und das hängt nicht damit zusammen, dass die anderen gut oder schlecht meistern, sondern ich kann den Kopf da nicht abschalten. Ich sehe halt, ich bin viel zu kritisch. Deswegen macht mir das einfach auch keinen Spaß. Ich kann das nicht ablegen. Und deswegen werde ich immer nur meistern, glaube ich, in Zukunft. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann auf jeden Fall. So, also ja, darum geht es ja in der Frage. Wie sieht es bei euch aus?
Ich bleibe auch dabei. Ich würde auch tatsächlich, auch als ich es ja vorhin schon ein paar Mal angesprochen hatte, auch wenn ich manchmal so Phasen hatte, wo ich als Spielleiter einfach einen Durchhänger hatte oder gerade keine Lust, nicht großartig Lust hatte, irgendwie was vorzubereiten. Das Dasein als Spieler ist eine nette Abwechslung für mich, aber wenn es jetzt wirklich auf diese Entscheidung hinausläuft, das eine oder das andere, dann wäre ich auf alle Fälle wieder Spielleiter.
Okay, dann, weil es mir noch leichter fällt, denke ich mal, als Josie. Also bei mir ist es so, dass ich, denke ich mal, wenn ich die Entscheidung treffen müsste, auf jeden Fall Spieler bleiben würde. Ich denke auch allein, weil ich wüsste gar nicht, wo ich noch die Zeit finden würde, um zweimal im Monat oder dann vielleicht sogar noch häufiger irgendwie, ja, eine Session vorzubereiten. So, wenn man eine Familie hat und einen Beruf und so, dann ist es gar nicht so leicht, glaube ich, die Zeit noch dafür zu finden. Oder dann muss man irgendwie die Zeit noch von anderen Sachen abknüpfen. Und ich habe ja auch noch andere Hobbys als nur Pen and Paper zu spielen.
So. Brettspiele.
Genau, Brettspiele, Comics, Marvel und DC und andere Filme und Comics.
Ja, danke. Wobei du, Philipp, du hast ja schon bei uns sogar Argon und Light geleitet und die beiden, ne? Auch an den Sonderfolgen.
Ja, genau, stimmt. Ja.
Also schon doch, sind ganz schön,
ja. Ja, aber das sind halt so dann so Einmal-Sachen.
Ja, okay.
Aber dann, wenn ich jetzt wirklich mir vorstellen müsste, ich würde jeden Monat ein Abenteuer vorbereiten. So, also es ist ja nicht so, dass man jeden Monat ein Abenteuer vorbereitet, aber es ist halt viel, viel mehr Vorbereitung als jetzt ein Spieler zu sein.
Das stimmt. Da muss man Sonntagabend, wenn Montag die Session ist, dann keinen Film gucken, sondern sich vorbereiten. Das ist scheiße. Ja, gut. Josi, bei dir bin ich gespannt. Du behauptest ja, man kann beides sein.
Ja, behaupte ich auch, dass ich beides bin.
Genau.
Also in mir rennt etwas ziemlich aufgescheucht im Kreis gerade, weil es denkt, das muss ich entscheiden und möchte das gar nicht. Möchte sich gerne in zwei teilen oder eine Maschine erstellen, mit der ich mich klonen kann. Ich möchte mich nicht entscheiden, aber wenn ich es müsste, würde ich tatsächlich auch Spielleiter sein, weil da habe ich die Möglichkeit, ganz viele Charaktere zu spielen und nicht nur einen.
Ja.
Also dann würde ich tatsächlich eher leiten als spielen. Aber mit ganz, ganz schwerem Herzen und einem weinenden Auge und dem Gefühl, dass vermutlich mein Rollenspiel-Hobby ein bisschen geringer ausfallen würde, als es jetzt ist. Und es ist gerade schön stark ausgebaut.
Ja.
Mit beidem.
Wir müssen uns ja zum Glück nicht entscheiden. Das ist ja das Schöne dran. Oh,
sehr gut.
Ihr müsst euch nicht entscheiden. Keine Sorge. Gut, dann möchte ich euch danken und einmal an euch da draußen wie immer der Appell und die Einladung und die Bitte, wie auch immer ihr es auffassen wollt, mit welcher Imperativintensität. Schreibt uns eure Meinung zu dem, was wir gesagt haben, eure Gedanken. Wenn wir irgendwas vergessen haben sollten, oder dann schreibt uns das gerne auch. Wir greifen das auf. Wie seht ihr das, Spieler, Spielleiten? Was sind eure Erfahrungen? Und ja, bei Facebook, Instagram, Mastodon oder Discord sind wir erreichbar. Danke fürs Zuhören. Ich sag schon mal Tschüss, überlasse das Feld meinen Mitspielleiterinnen und Spieler, einem meiner heißgeliebten Schwafelhelden. Philipp, danke fürs Mitmachen, an dich ganz besonders, weil du dich hierher getraut hast und wir hoffen, du kommst mal wieder, natürlich. Deswegen sag ich aber schon mal Tschüss, danke an euch da draußen und bis zum nächsten Mal.
Gut, dann ganz kurz, Sex mit euch, bis zum nächsten Mal, tschüss.
Möge das Würfelglück euch hold sein, bis dann.
Ja, nochmal danke für die Einladung, Henny, und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Also nicht die nächste Folge, sondern irgendwann, wenn ihr mich wieder einladet. So.
Okay.
Tschüss.
Sehr gerne.
Ja, ihr Lieben, danke euch da draußen fürs Zuhören. Danke, Philipp, dass du als Gast mit dabei warst und Josi, Daniel und mich tatkräftig unterstützt hast. Ja, die meisten Gespräche kamen jetzt heute am Sonntag etwas außer der Reihe aus. Das liegt daran, dass wir jetzt einmal kurz umgemodelt haben im Juli. Die meisten Gespräche, diese Folge hier kam also heute raus. Nächste Woche dann am 4. Sonntag im Juli kommt dann die letzte Folge der Schwafelhelden für den Zug durch das Nebelmoor raus. Aber keine Angst, es ist nur die letzte Folge des Abenteuers. Nicht, dass ihr jetzt alle schon hier vom Stuhl fallt oder gegen einen Pöhler fährt. Nein, es ist die letzte Folge des aktuellen Abenteuers. Und im September, wenn alles nach Plan läuft, und davon gehe ich jetzt aus, beginnt dann das neue Abenteuer. Der Streuner soll sterben. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und seid gespannt auf die letzte Folge und dann hören wir uns da. Bis dahin verbleibe ich als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner. Meister Henny, bleibt gesund und rollt die Würfel.